Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Becketal und mein Gast heute ist Julian Glücklich. Du bist Forscher und hast verschiedene Sachen schon erforscht. Wie beschreibst du dich?
Ja, ich habe angefangen als Literaturwissenschaftler, habe mich dann aber auch relativ schnell auf die neuen Medien gestürzt, weil ich das interessanter fand, als klassische Literaturwissenschaft zu machen, und habe mich zunächst in meiner Magisterarbeit mit Computerspielen beschäftigt, habe ganz klassisch damit angefangen, Erzählstrukturen zu erforschen, habe aber dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich damit nicht wirklich weiterkomme, und habe mich dann aus medienwissenschaftlicher Perspektive mit der Produktion und Rezeption von Computerspielen beschäftigt, also besonders mit neuen Produktions- und Rezeptionsformen. Und seit neuestem kümmere ich mich um die Erforschung der Zukunft der Nachrichten, und zwar mache ich das bei der Press Association, der größten englischen Nachrichtenagentur, und bin dort in so einer Twitter-Rolle zwischen Wissenschaft und Kommerz. Also es geht natürlich einerseits darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, andererseits geht es darum, über das hinauszudenken, was im Moment möglicherweise ökonomisch sinnvoll ist, und zu sehen, wie sich Nachrichtenmedien in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren entwickeln werden.
Ja, jetzt sind wir hier auf dem Medienforum NRW in Köln, und du hast gerade einen Vortrag genau dazu gehalten. Kannst du mal so eine kurze Zusammenfassung geben, was so der Inhalt war?
Ja, das Thema des Vortrags war News Gaming. Der Begriff News Gaming kommt wie so viele Dinge aus den USA und ist dort vor etwa 3 bis 4 Jahren entstanden und bezeichnet zunächst den Versuch, Nachrichtenthemen in spielerischer Form aufzugreifen und eben über Nachrichtenmedien auch zu verbreiten. Klassisches Beispiel dafür sind die Spiele von newsgaming.com bzw. Watercooler Games, wo versucht wurde, zunächst den War on Terror in einem Spiel darzustellen bzw. Reaktionen darauf in einem Spiel darzustellen. Und diese Spiele wurden dann eben teilweise auch über Seiten der New York Times und CNN weiterverbreitet. Also es haben sich dann auch klassische News-Medien für diese Spiele interessiert. Und so hat sich das ja sehr langsam etabliert. Im Moment ist das Thema noch sehr stark in der Entwicklung. Und es gibt einige interessante Experimente, aber man weiß noch nicht wirklich, wohin sich das Thema entwickelt. Ich habe dann in meinem Vortrag mir noch ein paar andere Bereiche angeschaut, also zum einen Games-Technologie als Produktionstool für Nachrichten. Also da geht es vor allem darum, Games-Engines bzw. Simulationsspiele, zum Beispiel Flight Simulator, also Flugsimulatoren, für Visualisierungen einzusetzen. Aber es gibt natürlich noch einen interessanteren und möglicherweise visionäreren Bereich, und das betrifft die Vorhersage von Nachrichten. Das ist natürlich ein Thema, was viele News-Organisationen, viele Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, sehr interessiert, weil Journalismus natürlich eigentlich den Themen immer hinterherhinkt. Der Abstand ist in den letzten Jahren sicher kleiner geworden, auch durch Online-Journalismus und so weiter, aber er bleibt natürlich weiter bestehen. Und die Frage, was morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat für Themen wichtig sein könnten, ist natürlich eine Frage, die viele Produzenten von News beschäftigt. Und ich bin dann darauf gekommen, dass Spiele möglicherweise ein Weg sein könnten, um vorherzusagen, was für News-Themen in der Zukunft relevant werden könnten. Und das betrifft aber eigentlich einen Konvergenzbereich zwischen Spielen und Web 2.0, Social Web. Also solche Vorhersagen können eigentlich nur getroffen werden, wenn man viele User einbindet und sie daran beteiligt, Vorhersagen darüber zu treffen, welche Themen möglicherweise in der Zukunft relevant werden könnten.
Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Spieltheorie, Mathematik, verbunden mit, ja, wie muss man sich das so ein bisschen konkreter vorstellen, durch soziale Mechanismen tatsächlich, ja, festzustellen, gibt es morgen neue politische Diskussion oder was sind so die News von nächster Woche?
Ja, also das hat mit Spieltheorie nur insofern zu tun, als es natürlich auch bei der Produktion von News immer um Entscheidungsprozesse geht und darum abzuwägen, was tatsächlich relevant ist und welche Strategie erfolgversprechend ist. Also orientiert man sich beispielsweise daran, was die Nachrichtenagenturen gerade produzieren, oder versucht man lieber selbst unabhängig Themen zu entwickeln. Ob sich das wirklich spieltheoretisch darstellen lässt, ist eine Frage. Ich habe mich auch nicht wirklich mit mathematischer Spieltheorie beschäftigt. Deshalb kann ich das nur sehr schwer einschätzen. Interessanter erscheint mir der Bereich, wo tatsächlich soziale Dynamiken dazu benutzt werden, um bestimmte Entwicklungen nachzuzeichnen beziehungsweise bestimmte Entwicklungen so darzustellen, wie sie sich in der realen Welt entwickeln könnten. Und das betrifft einerseits Entwicklungen in virtuellen Welten. Beispielsweise gab es ja den bekannten Fall, wo eine Epidemie World of Warcraft ergriffen hat und viele User-Charaktere dahin gerafft hat. Und diese Epidemie hat sich strukturell genauso fortgepflanzt, wie es eine Epidemie in der realen Welt tun würde, wenn es eine Epidemie diesen Ausmaßes geben würde. Und das weist natürlich schon mal darauf hin, dass solche Welten auch dazu benutzt werden können, Entwicklungen in der realen Welt nachzuzeichnen und möglicherweise in die Zukunft hinein zu extrapolieren. Ein anderer Ansatz sind natürlich solche Seiten wie Newsvine oder, was ich jetzt gerade erst entdeckt habe, Newsroom, also Newsroom mit K, K-N-E-W. Und das sind Seiten, wo versucht wird, sozusagen den Wisdom of the Crowd in die Nachrichtenproduktion einzuführen. Und das Beispiel Newsroom finde ich besonders interessant, weil man dort eben als User sowohl Themen vorschlagen kann, als auch in Themen investieren kann. Und das macht man über eine virtuelle Währung, so wie man sie aus Second Life und World of Warcraft kennt. Und das Investment entscheidet dann letztendlich darüber, welche Themen tatsächlich ganz vorne oder ganz oben stehen. Und das bringt natürlich einerseits den Vorteil, dass man tatsächlich News produziert, die für die Usergruppe relevant sind. Es werden Trends antizipiert, die möglicherweise über klassische Medienstrukturen nicht antizipiert werden können. Andererseits bringt es natürlich ein spielerisches Element in die Sache. Also letztendlich ist es ein Glücksspiel, was dort eingesetzt wird, um ein ganz ernsthaftes Thema darzustellen und auf eine neue und innovative Art und Weise anzugehen.
Das klingt erstmal so ein bisschen wie die Wahlbörsen, die es immer vor so einer Wahl gibt, wo man halt auch rein investieren kann.
Das ist natürlich derselbe Mechanismus. Also Prediction Markets ist natürlich ein Werkzeug, was auch in vielen Unternehmen eingesetzt wird oder was eben bei der Wahlberichterstattung eingesetzt wird, wo man natürlich einfach versucht, empirische Methoden einzusetzen auf eine Art und Weise, aber nicht auf die klassische Art und Weise, wie es Sozialwissenschaftler machen, sondern in einer Form, die auch für den User einen gewissen Benefit hat. Und der Benefit besteht halt einfach darin, dass es Spaß macht. Und wenn man sich wirklich in diese Systeme einarbeitet als User und sich damit beschäftigt eine Zeit lang, erkennt man natürlich auch die Mechanismen, die dort am Werk sind, und kann die möglicherweise auf die eine oder andere Art und Weise manipulieren. Von daher ist es klar, dass solche Tools nicht vollkommen idiotensicher sind und dass sie immer auch kontextualisiert werden müssen. Aber ich denke, das sind natürlich auch Tools, die sich im Moment noch sehr stark in der Entwicklung befinden. Und es gibt sicher Möglichkeiten, gerade wenn man soziale Funktionalitäten noch stärker nutzt, diese Tools zu Expertensystemen umzubauen, bei der die Expertise eben nicht wie klassischerweise top-down von einem akkreditierten Experten ausgeht, sondern von Experten aus allen Lebensbereichen und Gesellschaftsschichten ausgeht, so dass man tatsächlich einen Querschnitt erhält durch bestimmte Themen, die von sozialer Relevanz sind. Also egal, ob das jetzt Nachrichten sind oder ob das Wahlen sind oder andere Themen, bei denen man versucht, zukünftige Entwicklungen vorauszusehen.
Jetzt arbeitest du für einen britischen Anbieter. Gibt es in Deutschland schon Experimente von Medienhäusern in diese Richtung?
Also das kann ich nicht wirklich abschätzen, weil ich mich in dem Bereich noch zu wenig eingearbeitet habe. Wenn ich mir das Feedback anschaue, was ich heute hier gekriegt habe, scheint das viele Leute sehr zu überraschen und durchaus positiv zu überraschen. Also es ist ein sehr großes Interesse daran, da solche Technologien zu nutzen. Aber so wie es aussieht, sind es die allerwenigsten, die tatsächlich schon in diesem Bereich arbeiten. Frank Syré von Zoomer.de hat heute hier auch referiert und hat darauf hingewiesen, dass natürlich die Einbindung der User in die News-Generierung bei Zoomer.de auch einen gewissen spielerischen Charakter hat und dass es fast schon einen wettkampfartigen Charakter hat, wie die User und die Redaktion miteinander konkurrieren, um bestimmte Themen auf die Titelseite zu hieven. Aber das befindet sich natürlich alles noch sehr in der Anfangsphase und das muss man sicher auch erstmal beobachten, wie sich das entwickelt. Das Modell, wie es im Moment bei Zoomer.de beispielsweise online ist, wird sich sicher auch noch ändern. Und es gibt sicher Möglichkeiten, das noch spielerischer zu gestalten, beziehungsweise die Möglichkeiten sozialer Medien noch stärker zu nutzen, als es im Moment der Fall ist.
Jetzt so, gerade kam mir so in den Kopf, dass eigentlich Dick.com und die ganzen Klone ja das Vorbild so ein bisschen sind, weil da geht es ja auch teilweise darum, spielerisch tatsächlich die Startseite zu bespielen. Andererseits ist auch so ähnliche Motivationsfaktoren dabei, oder?
Ja, also ich denke, alles, was mit Social Bookmarking und Folksonomy zu tun hat, ist natürlich auf eine Art und Weise das Modell dafür. Dick ist ein interessantes Beispiel, weil Dick natürlich sehr stark einerseits auf den Technologiebereich ausgerichtet ist, andererseits auch viele Themen featured, die einfach amüsant sind. Und Dick hat sehr stark gewachsene Strukturen, was einerseits interessant und gut ist, weil tatsächlich die User auf eine andere Art und Weise repräsentiert werden, als das auf einer Seite wie etwa Zoomer.de der Fall ist, wo es zwar nicht explizit, aber doch implizit Vorgaben über die gesellschaftliche Relevanz von bestimmten Themen gibt, die es bei Dick eben überhaupt nicht gibt. Und die interessante Entwicklung, die im Moment stattfindet, ist, glaube ich, eine Form der Spezialisierung, weil Dick für viele User, glaube ich, einfach zu allgemein ist, weil es kann genauso gut etwas über die neuesten Erkenntnisse aus der Raumforschung dort auf der Titelseite stehen oder ein politisches Thema oder ein Technologiethema. Es ist immer mehr wie ein Gemischtwarenladen und es gibt zwar vielleicht Ansätze, spezialisierte Kanäle zu bilden, aber das muss möglicherweise eben auf anderen Plattformen geschehen als auf einer Plattform, die versucht, alle diese Themen zu bedienen. Also ich denke, da gibt es noch viel Raum für andere Anbieter und ich denke auch nicht, dass die unbedingt in Konkurrenz mit Dick stehen, weil es sicher viel Interesse gibt, auch spezialisierte Kanäle zu nutzen. Aber von der Technologie und von vom Ansatz her sind solche Seiten sicherlich das Vorbild für diese neueren Phänomene, die ich gerade beschrieben habe.
Jetzt hast du dich in einem früheren Leben mit Serious Gaming auch beschäftigt. Ein relativ neues Thema immer noch, wenn man sich so den ab und an aufkommenden Medienhype anschaut. Sie mal vielleicht so erstmal eine Definition geben, was so sich hinter Serious Gaming eigentlich verbirgt?
Sehr schwierige Frage und eine, die natürlich heiß debattiert wird. Also zunächst muss ich sagen, dass das natürlich nicht in meinem früheren Leben stattgefunden hat, sondern dass das ein Thema ist, was mich immer noch beschäftigt. Und News Games sind natürlich ein Bereich von Serious Games. Eine Definition von Serious Games. Ich denke, Serious Games sind Spiele, die sich mit Themen von gesellschaftlicher Relevanz beschäftigen, aber die Abgrenzung von kommerziellen Spielen ist oft nicht einfach und oft machen kommerzielle Spiele das besser als das, was uns als Serious Games verkauft wird. Also klassisches Beispiel ist sowas wie SimCity, was natürlich tatsächlich bestimmte gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen beschreibt oder versucht zu simulieren, aber gleichzeitig sind in das Modell von SimCity bestimmte Vorstellungen oder Werte algorithmisch hinterlegt. Klassisches Beispiel dafür ist, dass sich Städte in SimCity besser entwickeln, wenn es ein ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem gibt, während es eher nicht zum Erfolg führt, wenn man sich nur auf Autos als Transportmittel verlässt. Und das heißt, dass sich natürlich auch in kommerzielle Spiele ideologische Vorstellungen einschreiben. Sie werden vielleicht nicht so explizit gemacht wie in Serious Games, aber ich glaube, das Einzige, was Serious Games wirklich von vielen kommerziellen Spielen unterscheidet, die ebenfalls versuchen, gesellschaftliche Themen zu verhandeln, ist, dass diese gesellschaftliche Relevanz explizit in den Vordergrund gestellt wird. Und also das betrifft natürlich solche Spiele wie Darfur is Dying oder ähnliche Beispiele, wo tatsächlich sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, dass es sich um Prozesse handelt, die in der Realität stattfinden, die eine bestimmte Struktur haben, die durch das Spiel erfahrbar gemacht wird, aber letztendlich ist das Gameplay bei solchen Spielen oft sehr ähnlich wie bei kommerziellen Spielen. Also oft kann man keine wirklich trennscharfe Definition vornehmen, sondern nur Trends aufzeigen, die in die eine oder in die andere Richtung zeigen.
Was sind denn aus wissenschaftlicher Sicht Vorteile, sagen wir mal, für die Vermittlung von gesellschaftlichen relevanten Themen, ein Spiel zu nutzen gegenüber klassischen Medien?
Naja, der große Vorteil liegt natürlich in der viel gehypten Interaktivität, wobei ich den Begriff der Interaktivität nur mit Vorsicht benutze. Vielleicht ist es besser zu sagen, dass Spiele auf Algorithmen basieren, auf Simulationen basieren und dass Gesetzmäßigkeiten in der realen Welt, wenn auch krude und oft in sehr vereinfachter Form, in dieses Simulationssystem übersetzt werden können. Und ich denke, dass der Erkenntnisgewinn bei Spielen, wenn sie gut gemacht sind, wesentlich größer ist, weil nicht nur Phänomene beschrieben werden, wie in einem Zeitungsartikel oder einem Newsfeature, sondern dass Gesetzmäßigkeiten hinter diesen Phänomenen deutlich gemacht werden. Und das ist etwas, was man natürlich aus Mainstream-Spielen kennt. Je länger man spielt, desto besser versteht man die Regeln, nach denen das Spiel abläuft. Und sobald man dieses Regelwerk gemeistert hat, kann man das Spiel mehr oder weniger perfekt spielen. Und dann verliert es möglicherweise auch seinen Reiz. Aber gleichzeitig geht mit diesem Verlust an Spielspaß natürlich auch ein Erkenntnisgewinn einher. Und das ist eigentlich der Mechanismus, den sich Serious Games zunutze machen. Dass sie versuchen, eben nicht nur auf der Phänomenebene zu arbeiten, sondern die dahinterliegenden Gesetzmäßigkeiten aufzudecken und für den User erfahrbar zu machen.
Jetzt hatten wir zwei konkrete Beispiele. Das eine war SimCity, das andere Darfur is Dying. Gibt es im deutschsprachigen Raum denn schon gute Anschauungsexemplare von Serious Gaming?
Es gibt natürlich Serious Games, die in Deutschland produziert werden. Ich kann mich gerade nicht an den Titel einer Katastrophensimulation erinnern, die von einem deutschen Entwicklerstudio hergestellt wird. Das ist ein Unterhaltungsprodukt, was aber durchaus auch für Trainingszwecke eingesetzt werden kann und eingesetzt wird. Also wo es eigentlich um logistische Abläufe geht. Was mache ich, wenn irgendwo ein Erdbeben stattfindet? Wo schicke ich die Feuerwehr zuerst hin? Wo schicke ich das technische Hilfswerk zuerst hin? Wo muss ich Soldaten hinschicken? Wo muss ich Ingenieure hinschicken, um Brücken wieder aufzubauen und so weiter und so fort? Und es gibt auch Beispiele, die aus dem nicht kommerziellen Bereich kommen. Also die Bundeszentrale für politische Bildung hat ein Spiel produziert, die deutsche Demokratie erfahrbar zu machen. Mir fällt jetzt auch der Titel leider wieder nicht ein. Aber ich denke, diese Beispiele sind oft vielleicht zu serious. Also bei diesen Spielen geht allzu oft der Games-Charakter verloren. Also man interagiert dann mit sehr komplexen Situationen und sehr komplexen Simulationen, aber zu einem Spiel und zum Spielspaß gehört es natürlich auch dazu, dass die Simulation beherrschbar ist. Und sobald diese Beherrschbarkeit verloren geht, wird es sehr schwierig, das Ganze als Spiel zu begreifen, weil die User dann schnell überfordert sind und den Eindruck haben, dass sie dieses Spiel überhaupt nicht gewinnen können, weil sie mit zu vielen Parametern zu tun haben, zu viele Optionen haben oder eben einfach mit zu vielen Informationen bombardiert werden. Und dieser Balanceakt zwischen akkurater Simulation und einem Spiel, was auch tatsächlich Spaß macht, diese Balance zu finden, ist natürlich eigentlich der Knackpunkt bei Serious Games. Und es gelingt nur in den seltensten Fällen, das wirklich akkurat zu treffen.
Gibt es eigentlich wissenschaftliche Vorstellungen, was ein, sagen wir mal, perfektes Computerspiel können muss?
Was ein perfektes Computerspiel können muss, ja, das kommt natürlich auf das Ziel an. Wenn das Ziel nur darin besteht, zu unterhalten, dann ist das auch keine einfache Frage. Also die Frage danach, was wirklich Spaß macht und woraus Spielspaß eigentlich besteht und aus welchen Quellen er kommt, ist eine Frage, die die Spielwissenschaft schon seit einiger Zeit beschäftigt. Und es gibt natürlich Versuche, das aufzuschlüsseln, teilweise auch aus der prädigitalen Ära, wo man davon redet, dass man eine Balance finden muss zwischen Wettkampf und Glücksspielelementen beispielsweise. Oder viele Spielspaßforscher berufen sich auf Mihai Csikszentmihalyi, sagt diesen Namen immer so gerne, ein ungarischer Forscher, der sich aus psychologischer Perspektive mit Spaß beschäftigt hat und auf den Begriff des Flow gekommen ist, der einen idealen Zustand zwischen Überforderung und Unterforderung beschreibt. Aber das sind natürlich alles nur theoretische Modelle und diese dann tatsächlich in die Praxis umzusetzen, ist eine andere Frage. Ich denke aber, in vielen Spielen geht es eben nicht nur darum, den User zu unterhalten, sondern es kann durchaus auch um Informationsvermittlung gehen, es kann darum gehen, Spieler zum Nachdenken zu bringen, es kann darum gehen, etwas Künstlerisches zu schaffen, also das ist ja eine Debatte, die auch immer wieder aufflammt, sind Computerspiele Kunst, was ja auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zum reinen Entertainment steht, und auch da gibt es natürlich interessante Entwicklungen, also sowohl wieder in kommerziellen Spielen als auch im Bereich der interaktiven Kunst, wo ja teilweise Spiele, Spielengines, spielerische Verfahrensweisen und Methodologien verwendet werden, um Kunstwerke zu schaffen, die sich nochmal auf andere Art und Weise mit der ganzen Frage nach Sinn und Zweck des Spiels beschäftigen.
Ja, jetzt fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein und da die Party hier hinterher wohl gerade anfängt, den Besten nachzuordnen, sage ich jetzt einfach mal danke.
Ja, danke dir.
Ja.